Hallo und herzlich willkommen zum Bitcoin Verstehen Podcast. Wir möchten euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntag bei mir Manuel.
Hallo.
Guten Morgen. Morgen. Und wir sind schon bei Folge 8 angekommen. Und bevor wir darüber sprechen, worum es heute überhaupt geht, möchte ich ganz kurz zusammenfassen, wo wir aktuell so ein bisschen stehen geblieben sind. Weil die letzten Wochen haben wir schon ein paar Folgen besprochen und ein paar Themen besprochen.
Ja, einige und Themen angerissen vor allem.
Einige, besser gesagt, genau, angerissen. Und das möchten wir heute ein bisschen weiterführen. Denn bisher haben wir gelernt, okay, das Wichtigste ist eben, dass Bitcoin ein dezentrales Netzwerk ist, bei dem die Kassenbücher nicht wie bei einer Bank oder bei dem zentralen Finanzsystem einmal zentral gespeichert werden und niemand darüber die Kontrolle hat, sondern jeder Teilnehmer hatte so gesehen sein eigenes Kassenbuch. Das heißt, die Kassenbücher sind komplett verteilt im Netzwerk. Dann haben wir gelernt, dass die Transaktionen im Netzwerk komplett verteilt werden. Das heißt, jede Transaktion, die geschieht, wird an alle Teilnehmer gesendet. Und in der letzten Folge haben wir eben darüber gelernt, dass es eine bestimmte Form an Netzwerkteilnehmern gibt, die sogenannten Miner, die hören nach diesen Transaktionen. Diese nehmen sie dann auf und packen die letzten Transaktionen, die in einem bestimmten Zeitraum passiert sind, in Blöcke. Und dafür erhalten sie eine Belohnung. Und die Belohnung sind eben Bitcoin, neue Bitcoin. Dadurch haben wir letztes Mal gelernt, wie neue Bitcoin entstehen. Und so in dem Punkt sind wir gerade so ein bisschen angekommen und darauf möchten wir jetzt weiter aufbauen. Und deshalb möchte ich gerne kurz an dich abgeben. Worum soll es denn heute gehen in der neuen Folge?
Erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Wie du schon richtig gesagt hast, wir haben ja einige Themen angerissen, haben aber ja gewisse Sachen einfach vorausgesetzt, wie zum Beispiel, dass es Public Keys und Private Keys gibt, sind aber nie darauf eingegangen, wo kommen die Adressen her. Wir haben gesagt, man muss niemand vertrauen. Wenn jemand mit Bitcoin was kaufen möchte, weiß der Verkäufer, dass der Käufer genug Bitcoins hat. Wir haben aber nie hinterfragt, wieso ist es so? Also woher kommt dieses Vertrauen? Und wir haben in der letzten Folge gelernt, dass es eben diese Blockhersteller gibt, die ganzen Transaktionen zusammenfassen. Aber wir haben nie hinterfragt, wer kontrolliert denn eigentlich die Blockhersteller? Also irgendwie muss es ja doch wieder eine Art Vertrauen geben. Und woher kommt dieses Vertrauen? Und das alles lässt sich eben schön in der einen Frage zusammenfassen. Wie funktioniert eine Transaktion mit Bitcoin? Also Jonas, wie funktioniert so eine Transaktion? Beziehungsweise zu der ersten Frage, wo kommen eigentlich diese Adressen her, mit denen man eine Transaktion tätigt?
Ja, also ich finde auch, dass man mit dieser einen Frage das perfekt beschreiben kann oder relativ viele unserer Fragen abdecken kann. Und richtig, wie du schon gesagt hast, bei Bitcoin, ich weiß nicht, in welcher Folge wir das besprochen hatten, aber wir haben auch schon mal besprochen, okay, bei Bitcoin gibt es sogenannte Private und Public Keys oder auf Deutsch gesagt öffentliche Schlüssel und private Schlüssel. Und das Ganze kann man ein bisschen so vergleichen mit der Richtung, bei deiner Bank hast du ja auch hast du ein Konto oder ein Nutzerprofil, das besteht aus deiner Banknummer, Bankkontonummer, wer ist das denn? Kontonummer, genau.
Kontonummer.
Plus eben dein Online-Banking-PIN oder eben dein PIN für die EC-Karte. Und das ist nichts anderes ja eigentlich als eigentlich deine Adresse, wo dein Guthaben gespeichert ist, dass du es zuordnen kannst. Okay, Manuel hat die Adresse 1234. Und wenn du darauf zugreifen möchtest, um zum Beispiel eine Transaktion zu senden, also eine Überweisung zu tätigen, brauchst du ja dafür ein Passwort oder ein PIN, um das dann darzustellen und zu sagen, hey, übrigens, ich habe den Zugriff dazu und ich darf das machen. Genau, so haben wir es bei uns, so kennen wir das ja alle und das ist ja auch bei anderen Nutzerprofilen, wenn du irgendein Foren anmeldest oder dich bei irgendeinem Anbieter anmeldest, ist genau das Gleiche ja eigentlich. Mhm. Und beim Bitcoin haben wir genau das Gleiche. Auch dort gibt es nämlich sogenannte öffentliche Adressen. Die öffentlichen Adressen, so gesehen, das Gegenstück zu deiner Kontonummer. Die öffentliche Adresse kann jeder einsehen, das ist eine ganz normale Zahl. Und darauf sieht man, okay, Manuel hat die öffentliche Adresse 1234 und darauf sind jetzt ein Bitcoin. Und da sieht man auch alle Transaktionen, die du jemals getätigt hast, weil wir ja gelernt haben, Bitcoin ist transparent. Das heißt, du kannst von jeder Adresse siehst du ganz genau, welche Transaktion geschehen ist und wie viele Guthaben noch drauf sind. Und genau zu dieser öffentlichen Adresse gibt es dann auch das Gegenstück, den privaten Schlüssel, so gesehen auch wieder der PIN oder das Passwort. Und das Ganze, die beiden sind ein Zahlenpaar, die mathematisch miteinander verbunden sind. Und jetzt kommen wir auf die Frage hin, wo kommen die denn her überhaupt? Weil wir haben ja niemanden, wir können ja nicht irgendwie zu einer Bitcoin-Stelle gehen und sagen, übrigens, ich hätte gerne eine neue Adresse. Stell es mir mal aus, bitte, das haben wir ja nicht. Und dazu gibt es die sogenannten Wallets. Das haben wir, glaube ich, in unserer Folge, wie man das sicher aufbewahrt, schon gelernt.
Genau,
Wallets
richtig.
Sind ja eigentlich nur eine Software, die entweder auf dem Computer läuft, auf dem Handy oder auch online. Und über die kann man sich ganz einfach kostenlos genau diese zwei Adressen herstellen lassen. Das heißt, man geht hin, man kann dann dort die Adresse generieren lassen. Und das bedeutet nämlich dann, es wird einerseits eine öffentliche Adresse generiert und gleichzeitig der passende private Schlüssel, der nur zu dieser Adresse passt. Die beiden sind also verbunden. Und die Frage ist, wo das herkommt. Die Adresse wird einfach von der Software generiert, ganz einfach. Mehr ist es eben erstmal nicht. Und okay. Genau. Das heißt, es gibt niemanden, der da plötzlich eine Liste guckt und sagt, übrigens, ist okay, die Liste ist immer bei Adresse 1222, kriegt jetzt der Manuel. Und dann wird es abgestrichen, das haben wir nämlich nicht. Und wir hatten auch mal die Frage darüber, gibt es dann die Chance, dass überhaupt so ein Schlüsselpaar dann doppelt auftritt? Zum Beispiel, ich generiere jetzt eine Adresse und du generierst eine Adresse, genau gleichzeitig zum Beispiel. Kann es denn nicht dann passieren, dass wir beide die gleiche Adresse generieren? Und dann hätten wir ein Problem. Weil dann könnte ich theoretisch auf deinen.
Das ist äußerst ungünstig.
Genau, dann, das wäre nicht ungefähr so, wie wenn wir beide beide das gleiche Bankkonto haben und wir beide gleiche PIN haben darauf und ich zum Beispiel auf dein Bankkonto zugreifen könnte. Und das wäre natürlich sehr blöd. Und das Schöne daran ist, dass diese Zahlen werden aus einem riesigen Zahlenpool entnommen, der aus der Zahlenmenge 2 hoch 256. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Das ist eigentlich eine unvorstellbar große Zahl. Und die Menge an Adressen, die es überhaupt gibt auf dieser Welt, ist ungefähr die Anzahl der Atome im Universum. Das heißt, wir können uns dann vorstellen, das ist verdammt viel. Und es ist beinahe ausgeschlossen, dass man jemals ein Schlüsselpaar doppelt erhält. Und deshalb, kann nicht funktionieren und das wird nicht passieren. Klar, die ganz, ganz kleine Chance und Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, aber die ist beinahe null, wenn man sich überlegt, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist. Genau.
Ja, wenn man es wirklich vergleichen kann mit der Anzahl der Atome im Universum, dann ist es ja schon nahezu null. Also das Risiko ist nahezu null, dass zwei Leute den gleichen Key erwischen.
Richtig. Das wäre ja wie wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich habe jetzt ein Atom in dem Universum ausgesucht, sag mir, welches es ist. Wunderbar. Was eigentlich hier. Es kann nicht funktionieren und deshalb braucht man sich darüber keine Gedanken machen.
Okay, sehr gut.
Genau. Und das sind sozusagen die Bitcoin-Adressen. Wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst. Wallet erzeugt die Bitcoin-Adressen. Es gibt keinen direkten zentralen Kontrolleur, der das Ganze macht. Und wer eben diesen privaten Schlüssel besitzt, für diese öffentliche Adresse, kann damit dann Transaktionen tätigen. Und das ist genauso wie du niemals deinen PIN oder dein Passwort für dein Online-Bankkonto abgeben darfst oder weitergibst an jemanden, darfst du niemals diesen privaten Schlüssel an jemanden weitergeben, weil ansonsten hat er sämtlichen Zugriff auf dein Guthaben. Und das ist das Wichtigste, was wir auch schon gelernt haben.
Den öffentlichen Schlüssel, den muss ich aber bekannt geben, dass mir jemand, wenn er denn möchte, Bitcoin überweisen kann.
Genau, also diese öffentliche Adresse ist nicht automatisch die Empfangsadresse, aber das können wir, glaube ich, irgendwann auch in einer anderen Folge nochmal kurz besprechen. Mhm. Aber aus dieser öffentlichen Adresse kannst du dann Empfangsadressen generieren, die du weitergeben kannst und dann passiert da aber nichts. Also mit der öffentlichen Adresse kannst du nur draufschauen, okay, da ist was drauf, aber da passiert nichts. Genauso wie wenn du mir deine IBAN gibst, dann kann ich nichts damit machen. Genau.
Das heißt, die privaten Schlüssel brauche ich, um Bitcoin zu versenden und den öffentlichen Schlüssel brauche ich, um Empfangsadressen zu generieren.
Korrekt, genau. So kann man es darstellen.
Okay, sehr gut. Und wir haben es ja gerade schon in der Einleitung angerissen. Wie beweist mir jetzt der Käufer, dass er ausreichend Bitcoin hat? Also wenn ich dir jetzt was verkaufen möchte, wie kannst du mir beweisen, dass du ausreichend Bitcoin für, sagen wir, das Snickers hast, das ich dir verkaufen möchte?
Genau. Man kann es ja so sehen, dass wir müssen ja dem ganzen Netzwerk ja wenn ich jetzt zum Beispiel dir an einen Bitcoin senden möchte, muss ich dem ganzen Netzwerk ja beweisen, übrigens, hey, ich habe einen Bitcoin. Sonst, es geht ja nicht nur bei uns in der Transaktion so, sondern es geht ja nachher weiter, weil da kommen immer wieder Transaktionen ja dazu. Und das heißt, jeder muss nachher wissen, okay, das ist genau, der Jonas hat einen Bitcoin. Und das ist ja genauso, wie wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt in den Supermarkt und gehst da mit der EC-Karte hin und kaufst da was. Oder wenn du mit Bargeld zahlst, ist es ja noch einfacher, weil dann sieht der Verkäufer, ey, okay, der hat 5 Euro in der Hand. Dann ist es ja kein Problem. Dann haben wir ja das physische Ding wieder. Ja. Und bei digitalen Werten wie Bitcoin oder bei der EC-Karte ist es wiederum das Problem, irgendjemand muss das ja kontrollieren und sagen, okay, der hat es. Und bei der EC-Karte oder beim klassischen Banksystem haben wir ja gelernt, okay, da ist die Bank dabei, die das kontrolliert. Aber da haben wir wieder einen externen Kontrolleur mittendrin, der da kontrolliert und dem wir vertrauen müssen.
Genau, genau.
Bei Bitcoin haben wir das eben nicht. Und da kommt dann dieser digitale, Entschuldigung, dieser private Schlüssel ins Spiel.
Mhm.
Dann dort ist es nämlich so, man kann sich das so vorstellen, die Bitcoins sind in dieser öffentlichen Adresse eingeschlossen wie in einer Box, so ein bisschen. Und nur die Person, die diesen privaten Schlüssel hat, kann darauf zugreifen. Das heißt also, wenn ich diesen privaten Schlüssel habe, ist es automatisch der Beweis dafür, dass ich das verschicken darf oder dass ich es habe. Das Problem ist aber, ich möchte dir den privaten Schlüssel ja nicht zeigen. Also ich kann ja jetzt nicht schlecht hingehen und sagen, hier Manuel, hier mein privater Schlüssel zu meiner Box. Das geht ja nicht, weil das wäre, wie ich zu sagen würde, hier, okay, hier ist mein Passwort, schau mal drauf.
Ja, genau.
Das kann ich ja nicht machen.
Und dann könnte ich deine Box leer räumen.
Genau, richtig. Das heißt, ich musste irgendwie beweisen können, dass ich die Bitcoin habe, ohne diesen privaten Schlüssel zu veröffentlichen.
Mhm.
Und das ist bei Bitcoin ganz interessant gelöst. Also wir möchten vielleicht nicht ganz so krass tief in die technischen Details gehen, aber es ist so, dass ich eine Transaktion, also zum Beispiel, nehmen wir jetzt als Beispiel, Jonas sendet einen Bitcoin an Manuel. Diese Transaktion kann ich mit meinem privaten Schlüssel signieren. Das heißt, ich schreibe bildlich gesprochen hinten meinen Namen dran und du liest dann die Transaktion und siehst, okay, er hat's unterschrieben und du kannst wiederum rückwirkend, einfach einmal zurück noch gesprungen. In der Transaktion schreibe ich, okay, ich schreibe, Jonas überweist einen Bitcoin an Manuel mit meiner öffentlichen Adresse, die hänge ich dran, plus meinen privaten Schlüssel, mit dem ich signiere. Also nur die Signatur, den privaten Schlüssel siehst du natürlich nicht. Und du kannst wiederum mit meinem öffentlichen Schlüssel und der Transaktion rückwirkend mit einem bestimmten Prozess bestätigen, dass diese Transaktion nur von mir kommen kann. Wie genau das Ganze abläuft, ist ein bisschen, glaube ich, zu schwierig zu erklären, aber man kann sich einfach nur merken, du kannst rückwirkend validieren, dass diese Signatur nur von mir kommt.
Okay, das heißt, du sendest was mit deiner öffentlichen Adresse, hängst einen Teil von deinem privaten Key dran, den man Signatur nennt, und genau. Ich habe dann, wenn ich die beiden Sachen eben kenne, also deine öffentliche Adresse und deine Signatur, kann ich eben nachvollziehen, dass diese Transaktion nur von dir kommen kann. Aber
genau,
ich weiß ja nach wie vor nicht, ob du auch ausreichend Bitcoin hast, um die Transaktion zu tätigen, oder?
Nee, es geht ja nur darum, dass ich jetzt die Transaktion auch tätigen kann. Also dass ich auf jeden Fall ich habe den Zugriff auf jeden Fall auf den öffentlichen Schlüssel, also auf das Guthaben. Das weißt du damit auf jeden Fall, genau. Das ist das Einzige. Und ob ich die Transaktion tätig kann, das können wir dann im nächsten Schritt drüber sprechen, wie man so eine Transaktion überprüft, weil das ist ja die nächste Frage dann. Wie wird überprüft?
Okay, aber ich kann schon, also ich sehe, dass du, also du hast eine öffentliche Adresse, die sehe ich. Ich weiß, auf der öffentlichen Adresse liegen so und so viel Bitcoin. Und ich weiß aber natürlich nicht, wem gehört diese öffentliche Adresse. Und,
genau, richtig.
Du hast dann die Möglichkeit, durch deine öffentliche Adresse und deine private Signatur dich praktisch für diese öffentliche Adresse zu legitimieren. Und so weiß ich dann, oder so habe ich als Empfänger dann die Möglichkeit, du hast ja gemeint, den technischen Hintergrund lassen wir wieder ein bisschen außen vor, aber ich als Empfänger habe die Möglichkeit zu überprüfen, ob das dann wirklich du bist. Und so kann ich dann doch für mich herausfinden, dass du genug Bitcoin hast.
Genau, richtig. Theoretisch könnte man, also eigentlich ist es eigentlich nur eine Verschlüsselung von einer Nachricht. Theoretisch könnte man da auch einen Brief zum Beispiel verschlüsseln und sagen, okay, ich signiere den mit meiner privaten Signatur, mit meinem privaten Schlüssel und sende an dich. Und du kannst rückwirkend feststellen, ah, okay, das kommt wirklich von Jonas, von niemand anderem.
Ja, so und er hat auch genug, weil dass du genug hast, das sehe ich ja schon anhand deiner öffentlichen Adresse. Ich weiß
schon,
nur durch deine Signatur, du bist auch befugt, darüber zu verfügen.
Genau, richtig. So kann man es kurz zusammenfassen, genau.
Alles klar, und, sehr schön.
Genau. Weil ich fand mal ganz schön im Buch mal was ganz Schönes gelesen, das war so ein bisschen beschrieben, der öffentliche Schlüssel ungefähr, man kann sich vorstellen, wie einen Briefkasten vorstellen. Der öffentliche Schlüssel ist sozusagen deine Briefkastenadresse, deine Hausadresse, das kann also sozusagen kann die jeder haben. Und da kann also, du kannst mir deinen Brief senden oder eben Bitcoin senden, aber den Zugriff auf diesen Briefkasten habe eben nur ich, weil ich den Schlüssel besitze. Ja. Und so, das fand ich eine ganz coole Analogie dafür, das sich ein bisschen zu merken, eben die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Schlüssel und privatem Schlüssel.
Okay, ja, ist genau. Echt ein gutes Bild.
Genau. Und dann kann man sich merken, diesen privaten Schlüssel darf man niemals abgeben, wegwerfen, was auch immer, weil wenn der weg ist, dann hast du ein Problem, weil dann kommst du nicht mal in deinen Briefkasten ran. Und,
ja, dann im Gegensatz, ist der Zug abgefahren. Dann sieht man genau, ihn mit richtig. Viel Glück vielleicht überquellen.
Richtig,
kann
genau.
Nichts damit tun.
Genau,
anfangen.
Richtig, richtig. Und im normalen Leben kannst du halt noch den Heißerdienst, 24 Kundenservice holen, der vielleicht das Ding aufbricht und den neuen Schlüssel besorgt. Funktioniert aber Bitcoin eben nicht, weil es gibt sowas eben nicht. Und,
okay.
Deshalb nochmal der große Hinweis, den privaten Schlüssel so sorgfältig aufbewahren wie möglich und am besten vielleicht unsere Folge, wie man Bitcoin sicher aufbewahrt, nochmal anhören. Da haben wir ja erklärt, wie man den privaten Schlüssel in seinem Wallet aufbewahrt und welche Möglichkeiten es da gibt.
Genau, so genau.
Hint nochmal.
Okay.
Sehr gut.
Letzte Folge haben wir angesprochen, dass es eben Miner gibt, die in dieses Netzwerk hineinhören und dann ihren Block erstellen. Wir haben ja aber auch gelernt, also in dem erstellten Block sind dann alle Transaktionen zusammengefasst und diese Miner bekommen dann eine Belohnung dafür, dass sie den Block erstellen. Wir haben aber auch schon gelernt, dass es in dem Bitcoin-Netzwerk niemand gibt, dem man vertrauen muss. Aber die Blockhersteller haben ja doch irgendwo eine gewisse Machtposition. Also wie passt das zusammen, dass man einerseits sagt, es gibt niemanden, dem man vertrauen muss und auf der anderen Seite gibt es dann diese Blockhersteller, die alle Transaktionen zusammenfassen?
Das ist eine gute Frage. Und da kann man nochmal kurz zurückgehen von letzter Woche. Haben wir gelernt oder gehört, dass es eben diese Blockersteller gibt, diese speziellen Netzwerkteilnehmer, die nach den neuen Transaktionen hören, wie du schon gesagt hast. Und dann packen die eben die Transaktionen in einen neuen Block. Und dort kann man jetzt nämlich beachten, dass es die nehmen ja nicht einfach alle Transaktionen und werfen die in den Block rein, so wie sie Bock haben. Das funktioniert leider nicht. Sondern das Bitcoin-Netzwerk hat ja bestimmte Spielregeln, an denen sich alle halten müssen. Sonst so wie wir es bei allen Gruppen oder bei allen Netzwerken ja haben. Und dort zum Beispiel kann man jetzt darauf hingehen, dass diese Transaktionen, die den neuen Block aufgenommen werden, die müssen zum Beispiel alle richtig signiert sein, wie wir es ja gerade gelernt haben. Das heißt also, alle Transaktionen müssen die digitale Signatur haben, die müssen zu dieser öffentlichen Adresse passen. Das ist schon mal der erste Punkt, den sie überprüfen. Dann wird überprüft, ob dieser Bitcoin nicht doppelt ausgegeben wurde, weil sonst haben wir ja das Problem, wie gesagt, ich sende einen Bitcoin an dich und ich sende einen Bitcoin an Sarah zum Beispiel, was ich ja nicht darf. Das heißt, das
außer
wird
du hast zwei.
Außer ich habe zwei, richtig. Aber wenn ich nur einen habe, habe ich ein Problem. Genau. Und das ist schon mal so eine Spielregel. Das heißt, es ist ja vorgegeben im Netzwerk, okay, man darf einen Bitcoin nur einmal ausgeben. Mhm. Spielregel. Genau. Und dann ist eben, haben wir ja gelernt letzte Woche, dass der Miner oder der Blockersteller, der als erstes diesen Block generieren darf, darf sich natürlich seine Belohnung reinschreiben in einem Extra-Transaktion. Und diese Transaktion hat ja eben neue Bitcoin, enthält neue Bitcoin, die er selbst erhält. Und diese Höhe, die Belohnung ist bestimmt vorgegeben in der Software. Und das heißt, man darf da jetzt dann auch nicht irgendeine fiktive Zahl reinschreiben, wie jetzt zum Beispiel 100 Bitcoin. Das zählt zum Beispiel auch zu den Spielregeln dazu. Das heißt, darauf achten schon mal diese Blockersteller. Das ist schon der erste Punkt.
Mhm.
Wenn dann dieser neue Block erstellt ist, mit den hoffentlich richtigen Spielregeln, mit den richtigen Transaktionen, dann kommt man weiter zum nächsten Punkt. Dann wird nämlich werden die Transaktionen in dem neuen Block wieder zurückgesendet an das ganze Netzwerk. Das heißt, sie werden wieder rausgesendet und sagen, übrigens hier, wir haben jetzt einen neuen Block erstellt, da sind die neuen Transaktionen der letzten 10 Minuten, letzten 20 Minuten drin. Und theoretisch können jetzt alle Teilnehmer im Netzwerk auch wieder nach diesem Block hören. Das heißt, sie kriegen mit, da kommt ein neuer Block rein mit einer neuen Transaktion. So wie so eine Art Lieferung. Hier, bitteschön. Und genau, und dann gibt es wiederum Teilnehmer im Netzwerk, die sogenannten Nodes, also Nodes sind Knotenpunkte. Das sind eigentlich ganz normale, wie du und ich, wenn wir Lust hätten, könnten wir eine Software laufen lassen auf unserem Computer, die wiederum diesen Block nimmt und schaut sich ihn dann an und überprüft dann diesen neuen Block und guckt, da ist ein neuer Block reingekommen mit neuen Transaktionen. Stimmen diese Spielregeln denn eigentlich? Also das heißt, wir überprüfen wiederum die Arbeit der Miner, der Blockersteller.
Mhm. Okay.
Das heißt, wir gucken, sind die Transaktionen alle richtig signiert? Sind die Transaktionen so, dass kein Bitcoin doppelt ausgegeben wurde? Und hat der Miner denn diesen Block überhaupt richtig zusammengestellt, auch mit der richtigen Belohnung? Oder hat er eine viel zu hohe Belohnung reingepackt? Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder irgendwas ist in den Spielregeln falsch, dann haben wir ein Problem. Dann heißt es plötzlich, oh, halt, stopp. Dann wird nämlich dieser Block abgelehnt. Das heißt, dann heißt es ungefähr so wie, okay, Manuel, du als Miner, du hast da irgendwas falsch gebaut, den nehmen wir nicht auf. Dann hast du aber das Problem als Miner, weil, wie wir gelernt haben, ist, Mining bedeutet viel Energie, weil du brauchst Hardware dafür, du brauchst Strom, weil du musst deinen Server laufen lassen. Und deswegen hast du Energie einfach verschwendet, weil du hast einen neuen Block erstellt, wo du eigentlich eine Belohnung dafür bekommen hättest, aber die erhältst du jetzt nicht, weil du gegen die Spielregeln verstoßen hast. Das heißt, du hast komplett Energie verschwendet. Es lohnt sich eigentlich gar nicht für dich, also gegen die Spielregeln zu verstoßen, weil du nur Geld verlierst. So gesehen. Und die andere Seite natürlich, okay, die Spielregeln sind komplett eingehalten worden, der Block ist also richtig. Dann können diese Nodes, die Teilnehmer, sagen, okay, Block ist okay, wir können den jetzt an unsere Blockchain anhängen, also an das Kassenbuch packen. Das heißt, wir schreiben alle Transaktionen, die passiert sind, schreiben wir jetzt in unser Kassenbuch wieder hin. Und wir haben uns selbst kontrolliert, dass alle Transaktionen, die jetzt passiert sind, korrekt sind und wir haben sie validiert. Und dadurch aktualisieren dann diese Nodes ihre eigenen Kassenbücher jeweils mit dem neuen Block. Und dazu kann man sagen, man muss keinen Node laufen lassen. So Nodes werden zum Beispiel, da braucht man dann eine Software, das kann man auf dem Computer laufen lassen und der muss halt relativ mit dem Internet verbunden sein die ganze Zeit. Muss man nicht machen, weil normalerweise macht das zum Beispiel auch dann, jedes Wallet hat seine eigene Node dann zum Beispiel oder jede Exchange oder jede Plattform, wo man was kaufen kann oder jeder Anbieter. Das heißt, du musstest es nicht machen zum Beispiel, das ist kein Problem. Aber wenn du es halt nicht machst, vertraust du wiederum dem anderen Anbieter darüber, dass er das richtig macht. Das heißt also, wenn du niemandem vertrauen möchtest, außer dir selbst, müsst du selbst einen Node laufen lassen und jede einzelne Transaktion selber validieren. Genau. Und so genau. Und so am Ende ist dann einmal von Transaktion gesendet über die Miner bis zum selbst Validieren der Transaktion, bis alles da ist. Und dieser Prozess läuft die ganze Zeit durchgängig 24 Stunden auf der ganzen Welt ab.
Das heißt, man kann sagen, dass es in dem Netzwerk grundsätzlich drei Teilnehmer gibt. Es gibt diejenigen, die eine Transaktion tätigen. Ich sag mal die Nutzer. Dann gibt es die Miner, die ganzen Transaktionen zusammenpacken und den Block erstellen. Und dann gibt es als dritte Partei, die jetzt heute neu dazu kam in das ganze System, diese Nodes. Und die Nodes kontrollieren dann wieder rückwirkend, ob der Block der Miner korrekt erstellt wurde oder nicht. Und als einfacher Teilnehmer muss ich diesem System, also dem Zusammenspiel von Miner und Nodes, vertrauen. Ich habe aber die Möglichkeit, selbst so ein Node in dem System zu werden. Und wenn ich selbst ein Node bin, dann muss ich wirklich niemandem mehr vertrauen. Dann kann ich jede Transaktion selbst kontrollieren und für mich eben absegnen und weiß, die ist hundertprozentig korrekt.
Genau, so ist es perfekt ausgedrückt. Und eben umso mehr Menschen nicht nur teilnehmen am Netzwerk, sondern auch so ein Node selbst betreiben, umso sicherer wird das Netzwerk an sich ja, weil die Miner noch weniger Chancen haben, falsch zu spielen. Weil umso mehr Menschen ja kontrollieren und selber sagen, okay, ey, dieser Block ist falsch oder ist richtig, umso sicherer wird ja auch ein Netzwerk. Und so wird es wahrscheinlich in Zukunft auch ablaufen.
Okay. Genau. Dazu passend haben wir vor ein, zwei Wochen noch eine Hörerfrage bekommen, die wir aber bisher konnten wir in keiner Folge bringen, weil sie einfach noch nicht zu dem jeweiligen Thema gepasst hat. Aber hier passt sie jetzt sehr gut. Wir haben ja gehört, dass es Kassenbücher gibt. Und diese Kassenbücher werden ja immer synchronisiert, so haben wir es bisher zumindest gesagt. Aber muss ich diese Synchronisation bzw. den Aktualisierungsvorgang, muss ich den selbst vornehmen oder wie läuft das ab?
Du musst es nicht per Hand machen, natürlich. Aber so gesehen, diese Kassenbücher, man kann es so ausdrücken, dass ja eigentlich nur diese Nodes an sich diese Kassenbücher besitzen, weil jetzt zum Beispiel du und ich, wir besitzen jetzt keine eigenen Nodes, sondern wir sind eigentlich nur normale Teilnehmer. Wir haben ja eigentlich keine Kassenbücher, sondern wir vertrauen darauf, dass zum Beispiel unser Wallet-Anbieter diese Kassenbücher richtig verwaltet und auch kontrolliert, sein eigenes so gesehen. Und erst wenn du ein eigener Node bist, dann hast du theoretisch auch dieses Kassenbuch bei dir. Und wenn du das hast, dann ist es natürlich so, dass du eine Software laufen lässt, diese Node-Software und die aktualisiert so gesehen für dich automatisch immer wieder die Transaktion und schreibt so gesehen die Transaktion in dein neues Kassenbuch ein. Und so funktioniert die Aktualisierung.
Okay, und das wenn ich eben kein Node bin, sondern nur Teilnehmer, dann muss ich mich darauf verlassen, dass der Node, genau, dem ich eben zugehöre, sein Kassenbuch selbst korrekt und ständig aktualisiert.
Genau, so sieht's aus.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Dann, Jonas, fass doch nochmal die drei wesentlichen Punkte von dieser Folge zusammen.
Also ich würde sagen, dass was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist eben, wie jetzt die Bitcoin-Adressen entstehen. Dass es eine öffentliche Adresse und jeweils einen privaten Schlüssel dazu gibt. Die beiden sind miteinander verbunden, mathematisch verbunden vor allem, das ist das Interessante. Und man sollte eben darauf achten, diesen privaten Schlüssel ja nicht zu verlieren, ja nicht weggeben, niemanden weitergeben und den sicher aufzubewahren. Und Folge 4, 5, 6, glaube ich, war es, irgendwo in die Richtung, sicher aufbewahren, nochmal anhören. Ganz wichtig. Genau, dann finde ich den zweiten Punkt ist auf jeden Fall, dass man sich merken kann oder dass man gelernt hat, wie man sowas signiert, dass man auch bei Bitcoin eben es schafft, dass man Transaktionen signiert, ohne einen privaten Schlüssel zu veröffentlichen. Also man gibt so gesehen den PIN, das Passwort nicht raus. Trotzdem kann jeder andere auf der anderen Seite genau validieren, hey, die Nachricht kam oder die Transaktion kommt von ihm und er hat den Zugriff auf diesen öffentlichen Schlüssel, auf das Guthaben. Und eben, dass die Miner zwar eine große Rolle spielen, weil sie die Blöcke zusammenpacken mit den neuen Transaktionen, aber wiederum komplett abhängig sind davon, dass die Nodes, also die neuen Teilnehmer, wie wir heute gelernt haben, diese Transaktionen kontrollieren, dass die komplett richtig sind, korrekt sind, dass die Spielregeln eingehalten wurden. Und wenn eben so ein Block falsch ist, wenn da irgendein Fehler drin ist, wird er zurückgewiesen. Und so gesehen, und jeder, der niemanden vertrauen möchte und sein eigener Herr und seine eigene Verantwortung übernehmen möchte, sollte eben so eine Node-Software laufen lassen. Das würde ich jetzt mal sagen, sind so die drei Punkte, die man von heute mitnehmen kann.
Alles klar, sehr gut.
Genau.
Dann wäre ich soweit durch mit den Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Möchtest du noch die Formalitäten wieder durchgehen?
Darf ich wieder? Okay.
Darfst du wieder?
Ja, mache ich gerne. Also ihr findet uns natürlich wie immer auf allen den großen Podcast-Plattformen wie bei Apple und Spotify. Und wir freuen uns natürlich riesig über jede Bewertung bei Apple. Es sind in den letzten Tagen ein paar dazugekommen.
Wie gerne. Ja, vielen Dank an der Stelle.
Genau, wir freuen uns über auch jegliches negatives Feedback, wo wir uns verbessern können. Oder sowas, ist kein Problem, gerne her damit. Er findet uns bei YouTube auf jeden Fall auch, wer es nebenher laufen lassen möchte. Und bei Twitter natürlich, bei Twitter aktualisieren wir natürlich auch immer unsere Listen und geben euch Bescheid, wenn neue Folgen rauskommen. Und ihr könnt uns natürlich auch da Fragen stellen, die wir gerne beantworten, wenn es noch irgendwelche Fragen zu den Folgen gibt. Und ansonsten, habe ich jetzt noch was vergessen oder war es das? Glaube ich nicht.
Nö, ich glaube, das war
sehr
alles.
Gut. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge wieder und bedanke mich fürs Zuhören.
Ja, alles klar. Dann bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.